Viele kennen es beim Fliegen, wenn zum Beispiel Turbulenzen aufkommen, bekommt man ein flaues Gefühl im Magen. Flugangst, die begleitet uns und leider ist es auch teilweise nicht zu umgehen, aber es kann was dagegen getan werden. Und heute habe ich mit Sogier einen Piloten und einen Flugangstcoach im Interview bei mir. Er begleitet die Menschen, die unter Flugangst leiden und hilft denen einfach, sich diesen Ängsten zu stellen, um endlich angstfrei fliegen zu können. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall dich an und die Reise kann starten. Hallo Sogier.
Hallo Dominik.
Stell dich mal vor. Und für alle, die dich noch nicht kennen, sag mal kurz was zu deiner Person.
Ja, hallo, mein Name ist Sogje Kim. Das ist ein bisschen kompliziert, südkoreanische Herkunft. Bin aber im Schwarmländle groß geworden und wohne jetzt in Stuttgart und fliege seit 2005 Passagierflugzeuge. Habe angefangen mit einer 737, dann auf den 320 und aktuell fliege ich einen Jumbojet 747 und fliege dann viel nach Südamerika, Amerika, Asien, Afrika, überall hin in die Welt. Ja, und seit 2 Jahren mache ich einen Podcast, der nennt sich Cockpit Buddy. Und unter dem Namen habe ich dann auch ein Flugangscoaching erstellt und helfe Leuten, die halt wirklich Flugangst haben und wirklich was dagegen tun möchten.
Ja, cool, das hört sich doch schon mal gut an. Wie bist du zu deinem Beruf als Pilot gekommen? War das schon immer ein Traumjob von dir oder kam das erst mit der Zeit?
Ja, es war wirklich ein Kindheitstraum, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe das schon mit 6, wusste ich das schon, dass ich das unbedingt machen möchte. Und da habe ich mich die ganze Zeit mit Leo gespielt und habe wirklich nur Flugzeuge und Raumschiffe gebastelt. Also eigentlich möchte ich Astronaut werden, aber es hat nur zum Piloten gelangt. Und
ist, glaube ich, dann nochmal ein Schritt einfacher als Astronaut.
Wer weiß das schon. Aber wer weiß, vielleicht gibt es da noch die Chance, ja. Und dann mit 16 oder so habe ich mich dann wirklich dafür entschieden, dass ich dann wirklich Pilot werden möchte. Und habe es dann durchgezogen. War nicht immer einfach der Weg war ein bisschen steinig auch. Aber ich habe es dann am Schluss, habe ich es dann gepackt, so wie ich es wollte. Und seit 2005 fliege ich, wie gesagt, jetzt schon 13, 14 Jahre. Ja.
Cool. Und die 747, die Königin der Lüfte,
ja.
Auch bei dir dann unter Kontrolle. Super, das hört sich echt klasse an.
Das ist ein tolles Flugzeug. Ich bin froh, dass ich das noch fliegen darf. Ich meine, das ist ja schon 50 Jahre alt. Dieses Jahr 50 Jahre alt geworden, genau. Ja. Also unser Flugzeug ist natürlich nicht 50 Jahre alt. Das ist viel jünger. Aber der Jumbo an sich ist schon 50 Jahre alt. Und ich bin froh, dass ich noch fliegen durfte.
Ja, sehr cool. Und du bist dann auf Langstrecke meistens unterwegs oder auch mal Kurzstrecke?
Das ist so, je nach Airline ist es unterschiedlich, aber ich habe jetzt angefangen auf der Kurzstrecke und war dann 13 Jahre auf der Kurzstrecke und jetzt seit 2 Jahren bin ich jetzt ungefähr auf der Langstrecke. Wir wechseln eigentlich nicht hin und her normalerweise, weil dieses Type Rating, also so eine Musterberechtigung für einen Flugzeugtyp, die kosten halt 30.000 bis 50.000 Euro. Und nicht jede Airline möchte das jedes Jahr zahlen, dann natürlich für die Leute.
Ja, klar, verständlich. Und was macht mehr Spaß, Kurzstrecke oder Langstrecke?
Hat beides seine Vor- und Nachteile. Also ich bin mehr so ein Kurzstrecken-Fan, also Freund auch auf jeden Fall, weil du fliegst halt natürlich viel, viel mehr. Ne? Du hast 1 bis 5 Flüge am Tag, ja, teilweise hatte ich sogar 6 Flüge am Tag. Und jetzt habe ich auf der Langstrecke habe ich so 6 bis 10 Flüge im Monat. Ne? Und dementsprechend natürlich auch viel weniger Landungen. Also ich habe jetzt ungefähr 1 bis 2 Landungen im Monat, ja, weil wir natürlich immer zu zweit oder zu dritt sind im Cockpit. Das heißt, wir wechseln uns dann immer ab. Und das heißt, nicht jeder kriegt eine Landung. Aber auf der Kurzstrecke ist immer nur zu zweit und dann hast du jeden Tag mindestens 2 Landungen. Ne? Also ich mache das, was ich im Monat mache an Landungen, mache ich jetzt in einem Monat, genau.
Ja, klar. Aber ich denke, der Reiz ist dann auch noch auf jeden Fall da, die Zielgebiete kennenzulernen. Und bei Fernreisen ist es natürlich dann schon sehr exotisch.
Ja, ist auf jeden Fall cool. Weißt du, wenn du weißt, du fliegst nach New York und hast dann so ein, du hast zwar nicht viel Zeit, aber die Zeit, die du hast, dann bist du in New York oder bist du in Rio de Janeiro oder in Tokio oder so, ist halt schon noch was Cooleres als, ich meine, europäische Städte sind auch cool, ne? Aber es ist schon noch was anderes, als wenn du hier quasi irgendwo in Kopenhagen bist oder sowas, ja, wo ich jetzt vor kurzem war. Klar. Ist zwar eine tolle Stadt, aber Tokio, New York und so, das sind halt schon nochmal andere Sachen, ja.
Weltstädte einfach, ja. Wunderbar. Wie lange bist du dann ungefähr vor Ort am Zielort?
Also auf der Langstrecke ist es so, dass wir meistens so 24 Stunden Aufenthalt haben oder halt 48 Stunden. Das ist bei uns eher lange so. Und auf der Kurzstrecke haben wir so meistens so 12 bis oder 10 bis 14 Stunden ungefähr. Also nicht sehr viel Zeit, ja.
Ja. Aber gerade dann auf Langstrecke, da kann man ja dann doch vor Ort schon was unternehmen.
Genau, also ich versuche eigentlich schon was zu tun. Aber du hast halt oft noch den Jetlag dazu. Und dann musst du halt auf jeden Fall durch die Nacht einmal durchfliegen. Also das ist die Schattenseite auf der Langstrecke. Deswegen habe ich auch lange gewartet, auf die, um zu wechseln.
Ja. Da bietet sich Südafrika an, da ist die gleiche Zeitzone.
Das stimmt, aber wir fliegen, die meisten Südafrika-Flüge gehen durch die Nacht, also zweimal durch die Nacht, und deswegen versuche ich das eigentlich zu vermeiden, obwohl ich gern vor Ort bin. Südafrika ist ein tolles Land, wir fliegen nach Johannesburg, war jetzt schon ein paar Mal, und es ist auch echt toll, aber zweimal durch die Nacht, boah, das ist schon hart.
Ja, klar. Ja, cool. Mit dem Leben an Bord kommt man natürlich auch dann der Flugangst, die ich zu Beginn genannt hatte, schon öfters über den Weg. Kann man das Passagieren anerkennen, dass sie die Flugangst haben?
Ja, sehr vielen. Also ich rate zum Beispiel jetzt meinen Teilnehmern einfach, dass sie sich einfach zu erkennen geben und von vornherein einfach mal sagen, hallo, ich habe ein bisschen Flugangst und darf ich mal vielleicht vor ins Cockpit vor der Landung, vor dem Start und oder nach der Landung oder so, einfach mal die Piloten kennenzulernen. Und es hilft meistens schon mal, ja.
Und es ist auch noch problemlos möglich, ins Cockpit zu kommen vor dem Flug?
Das kommt natürlich mal auf die Kollegen an. Also ich biete es natürlich mit den meisten Leuten an. Wenn wir jetzt nicht gerade super busy sind, dann geht das schon. Ich empfehle den Leuten halt immer gleich am Anfang des Boardings einzusteigen und dann mal nachzufragen, weil dann hat man noch ein bisschen Luft. Ne? Mhm. Wenn du dann ganz zum Schluss einsteigst und dann fragst, dann ist natürlich ein bisschen, könnte die Zeit ein bisschen knapp werden, weil wir dann direkt los müssen oder vielleicht müssen wir noch was anderes arbeiten. Aber in der Regel, wenn du relativ am Anfang des Boardings mal fragst, ist es kein Problem in der Regel.
Das muss ich mir auch mal merken,
kannst
um mal wieder ins Cockpit zu kommen.
Du musst nicht sagen, dass du Flugangst hast. Kannst du ja mal fragen, ob du mal so vorbeikommen darfst.
Genau, richtig. Flugangst, beschreib doch mal, was ist das überhaupt genau?
Oh, da gibt es ganz viele Varianten und Ausführungen. Viele haben Angst einfach vom Absturz. Viele haben Angst vor der Technik, weil sie die nicht verstehen. Viele haben Probleme damit, Vertrauen zu geben zu Pilot oder zu Technik oder zum Flugzeug an sich. Ne? Also Kontrollverlust in dem Sinne. Viele haben auch Angst vor der Höhe. Oder vor dem Eingesperrtsein, vor der Enge. Ja, und es gibt auch Leute, denen wird halt schlecht, wird halt übel. Deswegen haben sie ja Flugangst, weil es halt dann, weil sie die Bewegung nicht vertragen. Ne? Und es gibt auch Leute, denen wird halt einfach, die haben Angst vor der Übelkeit an Bord.
Okay.
Gibt's auch. Und natürlich Turbulenzen, was du schon anfangs erwähnt hattest.
Ja, klar. Wie groß kann man ungefähr den Anteil an Passagieren mit Flugangst einschätzen?
Oh, da gehen die Zahlen ein bisschen auseinander. Die Dunkelziffer ist natürlich sehr hoch. Also zum Beispiel die weiblichen Gäste geben sich schneller zu erkennen. Die männlichen, weißt du, wie es halt ist. Die Jungs, die haben natürlich nie Angst, ja. Aber die Dunkelziffer ist natürlich auch da hoch. Also man geht irgendwie davon aus, dass so ein Viertel bis ein Drittel der Leute nicht sehr gerne fliegt.
Okay, das ist doch schon einiges.
Ja, klar. Das ist schon viel. Ja.
Jetzt mal eine krasse Frage. Gibt es auch Piloten mit Flugangst?
Ich habe jetzt noch keinen erlebt, aber es gibt es auch, ja. Es gibt, Ängste entwickeln sich ja manchmal oft. Ja. Manchmal gibt es auch einen Auslöser dafür, vielleicht irgendein Ereignis oder so. Mhm. Und dann kriegen die Leute Flugangst. Also ich habe jetzt auch schon Leuten geholfen, die halt in der Kabine, also Kabinenkollegen, die halt Flugangst bekommen haben. Mhm. Und oft entwickeln sich Ängste so mit dem Alter auch. Ne? Einfach, weil man halt schon mehr gesehen hat, weil man mehr Risiko war, nicht mehr so risikofreudig ist wie früher. Und einfach, weil man halt einfach mehr Wissen hat. Und deswegen kann sich so eine Angst auch entwickeln, ja. Auch bei Piloten, ja. Aber ich habe jetzt auch keinen persönlich kennengelernt, aber es ist theoretisch auch möglich, klar.
Du hast die Ausbildung als Pilot gemacht. Gib uns doch mal kurz einen Einblick, was macht man denn da so alles, beziehungsweise auch, was trainiert man noch als Pilot?
Die Ausbildung war super, super spaßig. Es hat echt viel, viel Spaß gemacht. Du musst natürlich sehr viel lernen. Die Ausbildung geht nur 2 Jahre und du machst quasi nur einen Schein. Das ist keine richtige Ausbildung, also wie so eine staatlich anerkannte Ausbildung, sondern du bist quasi wie so ein Taxischein oder ein Führerschein, ist das mir viel mehr oder weniger. Und du musst halt viel Theorie befüllen und natürlich auch die Praxis machen. Aber der Unterschied ist natürlich, dass eine Fahrstunde oder eine Flugstunde kostet natürlich viel mehr als eine Fahrstunde. Und die Theorie hat es natürlich auch ein bisschen an sich. Das ist so ein halbes Vordiplom oder fast wie ein Bachelor, den du da ableisten musst. Du musst halt viel in theoretischen Sachen wissen, wie Navigation, Funknavigation, Aerodynamik natürlich, Physiologie, Psychologie etc. Das musst du natürlich alles können, ja, Triebwerkskunde und sowas. Und in der Praxis ist es so, dass du halt dann, du fliegst erstmal, du lernst das Fliegen ganz normal, dann machst du auch so Nachtflüge, dann machst du Überlandsflüge etc. Und dann machst du halt viel, wir unterscheiden zwischen VFA und IFA, das einmal visuell und einmal über Instrumentenflug. Und dann musst du halt beim IFA, Instrumentenflugregeln heißt das auf Englisch, IFA, musst du halt viele, viele Anflüge und Abflüge üben. Ne? Und dann die ganzen, du trainierst dann ganz viele Szenarien, die du später mal brauchen könntest. Also wie vermeide ich einen Strömungsabriss? Was mache ich beim Triebwerksausfall? Was mache ich beim Notsinkflug und sowas? Sowas wird halt viel trainiert. Aber der Fokus liegt bei der Ausbildung viel auf den Anflügen und Abflügen.
Okay. Du hast es schon genannt, es gibt dann viele Assistenten und Knöpfe im Cockpit, die dann das Fliegen sicher machen sollen.
Genau.
Wie häufig kommt sowas zum Einsatz oder ist das immer im Hintergrund im Einsatz oder wie kann man sich das vorstellen?
Also für die Leute, die sich das nicht so gut vorstellen können, wir haben halt alle Systeme, die wichtig sind fürs Fliegen, die sind mindestens zweifach oder dreifach da. Ne? Also zwei Piloten, zwei Triebwerke, wir haben mindestens dreimal künstlichen Horizont und das sind die wichtigsten Sachen, die man eigentlich braucht, ja. Und jedes System ist immer abgesichert durch ein Backup-System und meistens ist dann dahinter nochmal ein Backup-System. Und wir haben viele, viele Sicherheitssysteme, Sicherheitsnetze, Sicherheitsvorkehrungen, Logiken dahinter für jedes System, das dann halt sofort in Kraft tritt, wenn halt gewisse Parameter erfüllt werden. Also ja, es ist quasi heutzutage, es ist sehr, sehr schwer, zum Beispiel beim Airbus, den in einen nicht fliegbaren Zustand zu bringen. Das macht der Computer nicht mit. Das ist, da musst du schon wirklich viel leisten, du musst alle Computer ausstellen und sowas, was natürlich kein Mensch machen würde, dass du da in einen Zustand kommst, den du nicht haben möchtest. Ja. Und deswegen ist das einfach sehr unwahrscheinlich, fast unmöglich, da in einen Zustand zu kommen, den du nicht haben möchtest.
So wie du es jetzt erklärt hast, das hilft doch bestimmt schon vielen, die so ein bisschen unter Flugangst leiden, ruhiger und entspannter zu werden, oder? Wenn man sowas mitkriegt, wie gut die Piloten trainiert sind und welche Situationen alle, sag ich mal, durchs Training auch abgefangen werden können.
Ja, vielen hilft das schon. Das versuche ich ja gerade mit meinem Podcast dann zu vermitteln. Das ganze Wissen, was ich habe, einfach was, wie die Abläufe bei uns im Cockpit sind. Weil nach 9/11 ist ja die Cockpit-Tür zu und viele Leute denken da vorne, wir würden die ganze Zeit zum Beispiel bei Turbulenzen kämpfen, mit den Turbulenzen oder so. Aber das stimmt gar nicht. Wir trinken da ganz normal Tee oder Kaffee, ja, und machen gar nichts, weil das Flugzeug fliegt ganz normal weiter und das ist alles safe. Auch bei Turbulenzen ist alles safe, ist gar kein Problem. Aber die Leute haben eine andere Vorstellung darüber, was halt vorne bei uns im Cockpit abgeht oder was bei uns im Piloten abgeht. Ja. Und da versuche ich natürlich viel Licht ins Dunkle zu bringen. Und es hilft, wie du sagst, schon vielen Leuten. Bei den Leuten, die mehr Flugangst haben, da hilft Wissen nicht. Da musst du halt die Angst oder die Angstgewohnheiten vielmehr musst du wieder abtrainieren. Ja.
Mhm. Okay, ja, das ist natürlich dann aufwendiger.
Das ist aufwendiger, genau. Ja.
Welche Möglichkeiten gibt es denn, seine Flugangst zu besiegen? Und wie kannst du jetzt speziell dabei helfen?
Oh, da gibt es ganz viel. Also zum einen, wie gerade gesagt, hilft manchen Leuten hilft schon mal ein bisschen Wissen zu tanken. Das können sie einfach machen mit einem Podcast, mit Büchern oder sowas, ja. Einfach mal mit Piloten sprechen. Und das andere ist, was ich gerade erwähnt habe, ist mit Angstgewohnheiten zu ändern. Und da liegt auch immer die Krux, weil viele Leute wollen natürlich zum Beispiel, wenn ich das auf Sport beziehe, sie hätten gern einen tollen Körper, ne, aber sind halt nicht bereit, halt wirklich was dafür zu tun. Und bei Flugangst ist es sehr ähnlich. Es gibt so viele Tools, so viele Werkzeuge, die man anwenden kann. Aber die Leute sind oft nicht bereit, halt dafür was zu leisten, weil sie halt in der Komfortzone sind. Und Angst ist schon im Teil von der Komfortzone. Aber ja, die Leute, die das wollen, denen kann ohne Probleme kann dann geholfen werden. Wirklich sehr, sehr schnell. Ich habe so ein Programm entwickelt, das geht 6 Wochen lang. Und da wird jede Woche ein Modul freigeschaltet mit 2 Videos. Und da gibt es halt immer 2 Aufgaben dazu, die man erledigen soll. Und wenn man das macht nach 6 Wochen, ist man flugangstfrei.
Cool, das hört sich gut an.
Ja, ist echt, also wenn man es weiß, ist es natürlich immer einfach, klar, keine Frage. Ja. Aber es sind Tools dabei, die sind so einfach zu lernen und man muss sie halt nur anwenden. Das ist halt wie, es langt nicht zum Gym, sich nur anzumelden, man muss auch hingehen und trainieren.
Ja, kleines Training, ja. Wann sollte man sich um so ein Coaching oder um einen Kurs Gedanken machen? Also wann ist der richtige Zeitpunkt?
So früh wie möglich, ja. Weil die Angst wird meistens stärker, auch mit dem Alter, habe ich ja vorhin schon ein bisschen erwähnt. Gerade Mütter oder werdende Eltern, die haben natürlich mehr Verantwortung und kriegen ein ganz anderes Risikogefühl. Ne? Sie würden Sachen nicht mehr machen, die sie früher gemacht haben mit 18, wenn sie jetzt Mama und Papa wären. Ja. Und die Ängste entwickeln sich auch mit der Zeit, ja. Und wenn man nichts dagegen tut, dann werden die Ängste immer größer und größer. Und deswegen ist meine Empfehlung, so schnell wie möglich was dagegen zu tun. Wenn es dann noch klein ist, dann ist es natürlich einfacher, ne? Es ist natürlich auch einfacher, ins Gym zu gehen, wenn du nur 5 Kilo Übergewicht hast, als wenn du 20 oder 50 Kilo Übergewicht hast. Ne? Also von daher ist es einfacher, wenn du es halt so früh wie möglich machst. Aber die meisten Leute machen es halt nicht oder machen es halt erst dann, wenn der Schmerz halt groß ist. Ja,
das stimmt. Wird es dann eher am Boden abtrainiert oder muss man das auch live in der Luft irgendwie bekämpfen?
Schlussendlich musst du es natürlich dann in der Luft auch bekämpfen, quasi, ja, was heißt bekämpfen? Wenn du deine Gewohnheiten im Kopf veränderst, ja, deine Gedanken, dann ist Fliegen ja absolut safe und macht auch Spaß dann, ne? Ich meine, man muss sich das so vorstellen, ich sitze im Flugzeug, habe den Spaß meines Lebens, weil ich Fliegen halt total cool finde, und hinter mir sitzt irgendjemand im selben Flugzeug, selbe Sachen, und für ihn ist es ein absoluter Horrorflug und er hat Todesängste. Ja, und aber die äußeren Bedingungen sind alle gleich. Das Einzige, was unterschiedlich ist, sind unsere Gedanken, unsere Wahrnehmung und unsere Interpretation. Und diese zu ändern, die kann man natürlich am Boden, kann man die ohne Probleme machen. Ich mache das ja online und die Leute können das von zu Hause aus machen. Aber irgendwann musst du das, was du gelernt hast, musst du einmal zeigen. Das ist wie so, als wenn du zum Beispiel wieder eine Sportmetapher, wenn du für einen Marathon trainierst und du trainierst die ganze Zeit, dann musst du irgendwann mal den Marathon laufen, damit du es selber beweisen kannst, dass du schaffst.
Ja, richtig.
Und deswegen biete ich den Leuten halt an, dass wir halt alle mal zusammen fliegen gehen. Also nicht ich als Pilot, sondern als Coach, sondern dass wir halt einfach mal irgendwie innerdeutsch irgendwo hinfliegen von A nach B. Und dann können sie zeigen, was sie drauf haben. Ja. Aber nach 6 Wochen, die meisten können das ohne Probleme.
Das heißt, man sollte sich da spätestens 2 Monate vor Abflug in den Urlaub Gedanken machen, sich so einem Training anzunehmen.
Theoretisch schon, aber die meisten Leute machen das ganz normal, so eine Vermeidungsstrategie und machen das dann wirklich so kurz vor knapp. Also vielleicht so 2-3 Tage vorher kriegen sie dann Angst und Panik und dann versuchen sie noch was zu machen. Und das ist natürlich, ja, wie schnell kannst du einen Marathon erlernen? Ne? Also in 2 Tagen ist natürlich nicht mehr viel zu machen. Ne?
Aber hilft es schon, auch 2 Tage vorher sich da noch Zeit dafür zu nehmen, oder ist es dann wirklich zu spät?
Nee, es kommt natürlich immer auf die individuelle Person an, ne? Wenn du fit bist und dann sagst, okay, ich brauche nicht viel Training, dann kannst du es natürlich auch in 2 Tagen machen, ne? Aber ich empfehle es natürlich, mit Vorbereitung ist natürlich immer besser, ja. Aber ja, du kannst natürlich auch, es langt ja schon, wenn du ein Tool anwendest und es dir hilft, es langt das schon, ja.
Ja, auf jeden Fall, genau. Macht es Sinn, mit Personen, die unter Flugangst leiden, auch über alle möglichen Szenarien zu sprechen, die passieren können? Oder schürt es einfach noch mehr Angst?
Das ist eine der ersten Fragen, die Flugangstgäste sowieso haben. Diese Was-wäre-wenn-Fragen, also WWW, ja, genau. So nenne ich das. Ja. Und was wäre, wenn ein Pilot irgendwas machen möchte oder wenn er umkippt oder keine Ahnung, was passiert? Was wäre, wenn ich eine Panikattacke an Bord bekomme? Und die wollen natürlich immer wissen, was wäre und sowas, ja. Und das ist für mich persönlich ist es immer sehr, sehr amüsant, weil ich wirklich versuche dann zu verstehen, wie weit die Leute so ticken. Ne? Das sind wirklich krasse Dimensionen, in denen sie denken. Ne? Und das sind auch wirklich ganz, ganz oft ist die Grundannahme sehr, sehr falsch. Ne? Also zum Beispiel haben ja viele Leute Angst vor Turbulenzen, aber es ist noch nie ein Flugzeug wegen Turbulenzen abgestürzt. Aber das Wissen alleine hilft den Leuten nichts. Dann sage ich, es passiert nichts. Also die denken, wir kämpfen da mit dem Steuer und kämpfen da um unser Leben, um das Flugzeugleben und keine Ahnung was, um das Leben der Passagiere bei Turbulenzen. Aber im Endeffekt sitzen wir da vorne einfach nur ganz gechillt im Stuhl und warten einfach, bis es vorbei ist.
Ja klar, da fliegt meistens wahrscheinlich eh der Autopilot, oder?
Ja, der Autopilot fliegt und der macht das ganz gut bei Turbulenzen. Wenn er es nicht hinbekommt, dann fliegen wir halt von Hand. Passiert aber auch nie eigentlich, ja. Also sehr, sehr selten, ja. Ich glaube, es hat 1 oder 2 Mal erlebt jetzt in den 14 Jahren, dass ich einen Autopilot ausgestellt habe und dann von Hand geflogen bin bei Turbulenzen.
Ja, okay. Macht es Sinn, den Flugängstigen, sage ich mal, zu erklären, wie solche Turbulenzen entstehen und dass sie also technisch gesehen nicht schlimm sind?
Ich mache das, ja. Ich habe so einen Online-Kurs hier über Podcasts und so, wo ich viele Sachen erkläre. Ich habe auch so einen Online-Kurs über Turbulenzen, wo ich halt wirklich die gängigsten Turbulenzenarten erkläre, wo man sie erkennen kann, wie man sie erkennen kann als Passagier, was man tun kann und was der Pilot da vorne macht, ja. Weil die Leute wirklich denken, dass wir da, keine Ahnung, ja, wirklich kämpfen, aber das ist ja nicht der Fall meistens. Und ja, genau, vielen Leuten hilft schon mal Wissen, aber Wissen alleine hilft halt nicht, sondern man muss halt wirklich die Gewohnheiten dann ändern. Also ich meine, ich habe ja gesagt, die Turbulenzen jetzt sind safe, ne? Aber das Wissen alleine, das kommt im Unterbewusstsein nicht an. Ne? Das muss ein bisschen, weil sie natürlich eine andere Dauerschleife im Kopf haben. Und die Gedankenmuster, die Gewohnheiten, die sie im Kopf haben, die Gedankenmuster, die sind halt schon so verfestigt, dass wenn ich jetzt einmal sage, Turbulenzen sind sicher, dass die Leute das zwar verstehen und wissen, aber es nicht immer noch nicht glauben. Und das ist der Unterschied, ja.
Okay, man muss es wahrscheinlich ständig wiederholen und trainieren.
Genau, man muss halt trainieren, bis es halt dann im Unterbewusstsein angekommen ist. So als würdest du halt nicht mehr drüber nachdenken, wie beim Zähneputzen. Ne?
Ja, genau.
Und wenn du das soweit trainiert hast, dann denkst du nicht mehr drüber nach. Also die meisten von uns müssen ja nicht mehr drüber nachdenken, ob sie morgens Zähne putzen oder nicht oder ob sie dazu Bock haben oder nicht, sondern die meisten machen es einfach.
Und hoffentlich.
Ich hoffe, für die Leute oder für die Mitmenschen dann. Und so ist es halt mit den Angstgewohnheiten auch. Wenn du die Gewohnheit ändern kannst, und die kann jeder ändern, aber die Frage, möchtest du das oder willst du das wirklich?
Ja, genau.
Und möchtest du, dann musst du natürlich auch was dafür tun. So von alleine funktioniert das nicht. Das ist auch oft, die Leute wollen gerne einen Tipp haben, der ihnen sofort hilft, so eine Art Wunderpille oder sowas. Ne? Wo sie nichts dafür tun müssen und sofort einen Waschbrettbauch haben und angstfrei leben. aber die Wunderpille, die gibt's nicht, ja. Und die Leute verschwenden einfach so viel Zeit, nach dieser Pille zu suchen, nach dieser Abkürzung, anstatt einfach zu trainieren und einfach was dagegen zu tun, ne?
Das fängt dann an, wenn der Schmerz groß genug ist, so wie du vorhin mal gesagt hast.
Das ist leider oft der Fall, ja. Wenn der Schmerz so richtig groß ist, dann fangen die Leute an, sich zu ändern. Und das ist ja oft im Leben so, ne? Nach einer Beziehung oder sowas, nach einem Trennung oder sowas, fangen die Leute an, sich weiterzuentwickeln oder sich zu ändern. Oder wenn du arbeitslos bist, ich meine, ich kenne das ja auch, ich war mal arbeitslos. Nach der Flugausbildung musste 2 Jahre lang quasi auf der, naja, nicht auf der Straße leben, aber wirklich von der Hand in den Mund leben und sowas. Das ist eine andere Lektion. Und dann hast du einen ganz anderen Antrieb, halt wirklich was zu erreichen. Ne? Wenn der Schmerz groß genug ist, dann veränderst du dich weiter und entwickelst dich auch weiter.
Definitiv, ja. Wir sind vorhin bei den Turbulenzen stehen geblieben. Welche Rolle spielt denn das Wetter da dabei?
Ja, Turbulenzen sind nichts anderes als Winde. Und Winde entstehen oft durch Druckunterschiede. Und das ist natürlich Wetter, ja. Und ich kann ja zum Beispiel jetzt eins nennen. Zum Beispiel im Sommer ist es so, das kennst du ja wahrscheinlich, die Luft wird unterschiedlich erhitzt, je nachdem, was du für einen Untergrund hast. Zum Beispiel auf Asphalt, wenn du da drüber läufst barfuß, ist es sehr, sehr heiß, aber auf dem Gras ist es nicht ganz so heiß. Ne? Könntest du barfuß laufen, im Freibad zum Beispiel. Und die Luft darüber erhitzt sich natürlich auch dementsprechend unterschiedlich heiß. Das heißt, wenn das Flugzeug jetzt im Landeanflug ist und die Luft steigt auf über so Asphalt zum Beispiel, dann steigt die natürlich stärker auf, als wenn du über Gras oder Wald fliegen würdest. Mhm. Ne? Und diese Winde, die von unten nach oben kommt, das nennt man Thermik. Das nutzen zum Beispiel Vögel ganz arg aus. Ne? Und auch Segelflugzeuge nutzen das aus. Ja. Die kreisen dann einfach so rüber unter der Wolke. Wenn es halt dunkel ist, dann steigt die Luft einfach auf unter der Wolke. Und dann nutzen die Vögel und die Segelflieger das und steigen dann hoch in die Luft. Und wenn wir aber landen sind, dann müssen wir dagegen ankämpfen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt über Asphalt fliege, dann muss ich erstmal runterdrücken und dann kommt jetzt zum Beispiel ein Stückchen Wald oder so, dann ist der Auftrieb nicht mehr ganz so stark, dann muss ich natürlich wieder dann muss ich die Nase wieder ein bisschen hochnehmen. Ja. Und das sind so Turbulenzen, die kann man eigentlich sehr gut erkennen. Gerade im Sommer, wenn es sehr, sehr warm ist, dann hat man viel mit dem Thermik zu tun, gerade bei Start und Landung. Oben in der Luft, da merkst du natürlich nicht, wenn du in 11 Kilometer Höhe bist, weil dann die Erhitzung nicht mehr so stark ist, klar.
Ja, klar, genau. Beim Fliegen kommen ja auch immer mal wieder ein paar Geräusche auf. Mhm. Macht es Sinn, diese Geräusche zu hinterfragen oder sich erklären zu lassen, für was welches Geräusch steht und wie das zustande kommt und ob es schlimm ist oder nicht schlimm ist?
Also prinzipiell kann ich auch gleich wieder sagen, alle Geräusche sind safe. Ja, ist wie bei Turbulenzen auch. Bloß die Interpretation oder die Wahrnehmung von den Leuten ist halt sehr unterschiedlich. Ne? Und die denken halt, die warten einfach drauf und hören ein Geräusch und sagen, was war das? Das ist irgendwie gefährlich. Das muss gefährlich sein. Ich weiß nicht, wie ich mir das erklären soll. Und so fängt es an im Kopf mit den Gedankenspielchen. Ja. Ich habe extra ein Hörbuch dazu aufgenommen. Also kann man sich mal mit Reisetipps, aber auch mit, wo ich die gängigsten Geräusche mal erkläre. Und das hilft schon mal den Leuten, wenn sie ein bisschen Wissen tanken. Aber wie vorhin schon erwähnt, es geht einfach darum, wie ändere ich meine Perspektive? Ne? Wie entwickle ich neue Gewohnheiten im Kopf? Ja. Weil alle Geräusche sind vollkommen normal. Du kannst dich alle Geräusche kennen. Während des Autofahren hinterfragen wir keine Turbulenzen, wir hinterfragen keine Geräusche, weil die bei uns ganz normal sind. Du machst selten dein Radio aus und hörst einfach nach auf irgendwelche Geräusche oder sowas. Und wenn wir zum Beispiel Schubänderungen haben, dann wird es natürlich mal lauter, mal leiser. So ist es ganz normal. Das ist wie beim Auto auch. Wenn du Gas gibst, ist es ein bisschen lauter. Und wenn du vom Gas runtergehst, dann ist es ein bisschen leiser. Aber die Leute kriegen deswegen Angst. Und weil sie einfach die ganze Zeit darauf getriggert sind, hey, da hat sich irgendwas geändert in der Geräuschkulisse. Das ist nicht normal, das ist gefährlich. Und es ist einfach nur die Perspektive, die haben. Ja. Und dagegen kann man auch wirklich was dagegen tun. Man kann nicht alle Geräusche erklären, das geht natürlich nicht, je nachdem, wo du sitzt. Aber zum Beispiel, ich erkläre es zum Beispiel mal so, du sitzt jetzt zum Beispiel als Passagier in der Sitzreihe und du hörst irgendein Geräusch. Aber es könnte genauso gut das Gepäckstück von deinem Nachbar sein, das da oben irgendwelche Geräusche macht im Bin. Ja. Dass du dir nicht erklären kannst. Ja. Und genauso ist es auch mit Turbulenzen. Im Auto hast du viel mehr Turbulenzen als in der Luft. Aber da nehmen wir es überhaupt nicht wahr. Also die meisten Leute nehmen es überhaupt nicht wahr, dass wir Turbulenzen während des Zugfahren oder Busfahren oder im Auto haben. Aber überleg mal kurz, wann war das letzte Mal, dass du einen offenen Kaffeebecher im Auto hattest?
Bei mir gar nicht, weil ich keinen Kaffee trinke.
Oder offenen Tee oder irgendwas Offenes im offenen Becher hattest im Auto. Das
ist eigentlich sehr selten, man hat es immer irgendwie geschlossen.
Genau, warum? Weil es halt ständig wackelt im Auto. Weil sonst hättest du die ganze Soße irgendwie über den Armaturen oder auf deinem Bein oder sonst irgendwo. Ne? Und jetzt überleg mal, wie wir Getränke normal im Flugzeug ausgeben. In offenen Bechern. Ja. Und warum machen wir das? Nicht, weil wir alle vollkleckern wollen, sondern weil es halt nicht so turbulent ist, wie im Autofahren. Und den Leuten ist das aber nicht bewusst. Und auch selbst wenn ich das denen erkläre, dann sage, mach mal diesen Test, mach mal als Beifahrer, nimm mal ein warmes Wasserglas in die Hand und fahr mal eine Runde Auto. Dann wirst du sehen, dass es im Auto viel mehr Turbulenzen gibt, als jemals im Flugzeug. Aber die Wahrnehmung ist komplett anders und die gefühlte Wahrheit ist immer noch anders, dass es halt die Todesängste sind im Flugzeug und im Auto ist es vollkommen normal. Und die sind aber viel heftiger und viel stärker. Ja. Und das ist einfach nur die Wahrnehmung im Kopf, wie man sein Gehirn trainiert hat, sein Mindset.
Ja. Ja, das geht jetzt doch ganz schön in die Tiefe. Also ich bin erstaunt, was man da alles so bedenken muss oder auch wie man den Teufelskreis dann durchbrechen kann.
Ja, ja. Also ich sage immer, 90% sind Mindset, 80-90% sind Mindset und der Rest ist halt so Strategien und Tools, ja.
Ja, klar. Und hilft es auch den Passagieren, ihnen zu sagen, dass das Verkehrsflugzeug immer noch zum sichersten Verkehrsmittel der Welt zählt?
Meine Erfahrung ist, dass das die Leute, wenn du denen sowas sagst, wie Turbulenzen sind sicher oder das Flugzeug ist das sicherste Verkehrsmittel, dass es den Leuten nicht hilft, weil sie verstehen es zwar, aber sie glauben es nicht. Sie erleben es anders. Sie haben Todesängste und diese Angst ist natürlich real, aber die Gefahr ist es nicht. Und die Leute verwechseln das oft. Die denken, die Gefahr ist real und haben deswegen Todesängste. Und wenn du Todesängste hast und das verknüpfst mit Fliegen, dann musst du diese Verknüpfung erstmal wieder lösen. Ne? Und mein Ziel ist ja gerade, das Fliegen mit Freude zu verknüpfen. Ne? Das muss man trainieren. Also das Wissen alleine, dass halt Fliegen sicher ist, hilft manchen Leuten, aber den meisten, die wirklich Flugangst haben, die sagen dann, ja, das weiß ich schon, aber es hilft mir nicht. Ne? Das ist die Standardantwort. Es ist ähnlich wie bei den Rauchern, ist nur andersrum. Jeder Raucher weiß, dass Rauchen schädlich ist, aber sie rauchen trotzdem.
Ja, klar. Ja, den Teufelskreis muss man einfach durchbrechen und dann kommt man da raus. Und ich denke, mit dir kriegt man da den richtigen Ansprechpartner.
Ja, ich hoffe.
Und ich werde auch später deine Links zu deinen Kursen in den Shownotes verlinken.
Dankeschön.
Dass unsere Zuhörer hier drauf zugreifen können und sich das reinziehen können.
Gerne, ja.
Genau. Jetzt habe ich nochmal eine Frage in eigenem Interesse. Mhm. Smartphone an Bord, anschalten, ausschalten, wie verhält sich denn da? Oder welchen Einfluss haben Smartphones auf die Technik und wann muss man sie tatsächlich ausschalten?
Okay, das ist echt eine der meistgestellten Fragen überhaupt gerne. Die habe ich auch in meinem Podcast mal beantwortet, aber ich beantworte sie natürlich auch gerne hier in deinem Podcast. Früher war es einfach generell verboten. Ne? Es war einfach nicht erlaubt. Und man wusste nicht, ob die Funkwellen vom Handy irgendwie interferieren mit unseren Funkwellen, obwohl die auf einer anderen Frequenz sind.
Ja.
Und deswegen hat das die meisten Luftfahrtbundesämter haben auf der Welt beschlossen, das ist einfach nicht erlaubt. Und mittlerweile haben sie herausgefunden, dass es halt nicht so schlimm ist oder überhaupt nicht schlimm ist. Und deswegen darf man jetzt sein Handy anlassen, zumindest halt im Flugmodus. Ne? Ja. Du könntest theoretisch auch an Bord telefonieren, eine SMS schreiben, geht ja auch mal bei vielen, vielen Airlines mittlerweile, die so einen Internetzugang haben, aber du wirst da oben halt wenig Empfang haben und du könntest das einrichten, technisch wäre das kein Problem, aber zum Beispiel bei uns Airline war es halt so, dass die Gäste gesagt haben, sie wollen das nicht, sie wollen keinen Telefonzugang haben und deswegen soll man es einfach auf Flugmodus lassen.
Okay, ja.
Und die einzige Ausnahme, die es mittlerweile noch gibt, bei unserer Airline zumindest ist so, der Kapitän kann entscheiden, bei so Nebelanflügen, dann landet der Autopilot oder die Autopiloten, das sind mehrere Autopiloten, die dann landen. Und dann werden die Antennen unten am Boden auf so eine extra, ein hohes Level gesetzt, ne? Damit du halt wirklich da metergenau landen kannst auf der Landebahn, automatisch. Ja. Und das machen wir eigentlich nur bei schlechten Sichten, also wenn die Sichten sehr, sehr neblig sind und wenn die Wolken unter der Grenze sehr, sehr tief sind. Und dann sagt man, dann hat das Luftfahrtbundesamt sich immer noch ein Hintertürchen offen gehalten und hat gesagt, okay, für den Fall der Fälle, dass die Funkwellen dann doch mit diesen anderen Funkwellen interferieren, sagen wir mal bei Nebelanflügen, dann hat der Kapitän die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt die Handys komplett aus. Aber das kommt eigentlich nie vor. Ich habe es, glaube ich, einmal in 14 Jahren erlebt, dass ein Kapitän darauf bestanden hat.
Ja. Also ich habe es auch einmal erlebt, das war, glaube ich, vor 2-3 Jahren. Mein innerdeutscher Flug und auch Landeanflug auf Stuttgart im Nebel, im Talkessel. Mhm. Da hat der Pilot, der Captain, dann tatsächlich auch gesagt, dass man die Handys doch jetzt bitte ausschalten sollte.
Ja.
Da habe ich mich dann auch ein bisschen drüber gewundert, aber ja klar, macht Sinn
Genau, es geht einfach wirklich, zum Beispiel ist es so, wenn jetzt zum Beispiel ein Fahrzeug an dieser Antenne vorbeifahren würde, dann würde es falsche Signale senden. Ne?
Ja.
Und das zu vermeiden, weil bei Nebelanflügen willst du halt einfach nicht, dass die Antenne irgendwie falsche Anzeigen liefert. Deswegen geht man daher nochmal auf Nummer sicher. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wir haben die Anzeigen oft nicht gemacht und die Nebelanflüge waren trotzdem alle gut.
Ja. Ja, also mit dem Autopiloten, ich bin immer noch begeistert, wie sicher und smooth sie einen durch die Lüfte tragen.
Das weißt du ja nicht, ob es der Autopilot ist oder Pilot.
Naja gut, in der einen Situation wusste ich es auf jeden Fall, weil da hat der Captain das angekündigt.
Ja, also der Autopilot ist halt auch nur ein Mensch, so wie sagen wir Piloten immer. Und der fährt einfach nur sein Programm ab. Ne? Und wir Piloten, wir nehmen natürlich noch Einfluss auf die äußeren Faktoren. Das macht der Pilot nicht. Der landet einfach und der zieht genau bei einem festgelegten Programm, zieht einfach die Nase hoch und setzt den Schub auf Leerlauf. Ja, das macht er automatisch. Und wir passen es natürlich an die Gegebenheiten an. Also von daher kann man Glück haben, die Landung ist dann super sanft oder kann auch super hart werden, aber das ist kein Kriterium für Sicherheit. Ja,
ja klar. Ja. Okay, nochmal zusammengefasst, was sind so deine 2, 3 Tipps gegen Flugangst? Also ich sag mal, wer tiefer einsteigen will, der muss auf jeden Fall in eins deiner Coachings oder Online-Kurse gehen, um da detailliertes Wissen zu erfahren. Aber jetzt so nochmal als Zusammenfassung von unserer heutigen Folge, was sind so deine 3 Tipps, die du den Zuhörern mit auf den Weg geben würdest?
Ja, also zum einen, ja, holt euch Wissen. Wenn euch Wissen hilft, dann holt euch Wissen. Gibt's im Podcast. Ich habe ein gratis E-Book, das kann man alles hier runterladen. Und ich habe auch eine Cockpit bei der Flugangstfreigruppe. Da gibt's schon ganz viel Wissen. Da kann man sich ganz viel Wissen absaugen. Das, was du wissen möchtest, was wäre, wenn das dein Problem ist, dann kannst du da ganz, ganz viel Wissen schon mal sammeln. Ne? Dann weißt du, okay, das Szenario wird höchstwahrscheinlich nicht eintreten. Und das Ding ist halt immer oft, ich sage, dass du halt die Gefahr und die Angst nicht verwechseln sollst. Und wenn man sich das mal bewusst macht, dann werden die ganzen Angstszenarien verfallen einfach wie so ein Kartenhaus, ja. Also versuche in der Gegenwart zu bleiben und in der Realität, nicht in den Angstgedanken, die du hast, die immer weiter spinnen. Und das tun viele Leute. Die malen sich ein Szenario weiter aus und weiter und weiter, weiter. Und da das in den Griff zu bekommen, einfach zu sagen, okay, stopp, das sind alles Fantasiegebilde in meinem Kopf und ich werde jetzt einfach mal die Fakten analysieren und die Fakten sind, Fliegen ist absolut safe und ich höre mir den Podcast zum Beispiel an.
Und sehr gut, also ich glaube, das ist ein guter Einstieg, um allen Zuhörern, die da tatsächlich so ein bisschen einen Leidensdruck haben, so einen Weg aus dem Teufelskreis aufzuzeigen.
Genau, ja. Einfach ein Bewusstsein schaffen im Kopf, dass das, was im Kopf abgeht, nicht real ist, ja.
Genau, nicht die Realität ist, ja. Also, wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, dann schickt sie mir auf jeden Fall, weil der Content, der ist wirklich super, das gefällt mir. Da wird man bestimmt nochmal noch eine Fortsetzung drehen können.
Sehr gerne, sehr gerne, Dominik.
Ja, das war jetzt erstmal von unserer Seite das Interview. Es war auf jeden Fall toll, mit dir zu sprechen. Das Thema Flugangst, ja, man verdrängt es, glaube ich, häufig, aber es ist doch, so wie du auch gesagt hast, Realität, dass da relativ, ja, ich glaube, es waren ein Drittel, hast du gesagt, ja, so an Passagieren darunter leiden könnte. Ja, Sokje, also war wirklich super, hat mir gefallen. Wenn Fragen aufkommen, würde ich mir vorbehalten, dass wir uns definitiv nochmal zusammensetzen und ein weiteres Interview aufnehmen.
Sehr gerne, Dominik. Vielen Dank für die Einladung, dass ich hier da sein durfte und hier sprechen durfte. Vielen Dank.
Ja, genau. Wie gesagt, die Links packe ich in die Shownotes. Das heißt, dass alle Zuhörer darauf zugreifen können. Und dann sage ich bis bald.
Always happy landings, Leute. Ciao.
Genau. Ciao. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest. Hat dir diese Folge gefallen, dann abonniere den Podcast und erfahre mehr zum Thema bezahlbare Premiumreisen. Und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ich wünsche dir eine schöne Zeit auf deiner nächsten Reise. Und immer daran denken, auf dem Blog www.travel-insider.de vorbeizuschauen, damit du auch die neuesten Reisedeals erfährst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Boarding Completed. Ciao, dein Dominik.